Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Ja, den suchen wir noch.
Und Herr Pähler.
Das bin ich. Hallo, guten Abend. Merkel muss weg. Aber was sollen Online-Berufskommentatoren jetzt eigentlich online kommentieren? Social ist der Weg, wie die Facebook-Instagram-Snapchat-Strategie der Tagesschau aussieht. UKW geht weg. Warum der Deutschlandfunk den Einstieg in den Ausstieg wagt. Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Wolf Schneider. Der 93-jährige Journalist und Buchautor gilt als Sprachikone und Lehrmeister gleich mehrerer Journalistengenerationen. Im aktuellen Medium-Magazin, da kritisiert er die seiner Meinung nach unnötig akademisch aufgeblähte Sprache in den Medien. Begriffe wie Paradigmenwechsel, Narrativ oder Tonalität seien Modewörter des gehobenen Feuilletons, die viele Menschen gar nicht verstünden und niemand brauche. Schneider rät Journalisten daher, Zitat, anstreben sollten sie das jeweils treffendste, farbigste, zumeist das kürzestmögliche Wort.
Die zweite Meinung.
Ja, die kommt heute von mir und ich denke, wenn Sprachpapst Wolf Schneider gesprochen hat, dann ist das treffendste, farbigste und kürzestmögliche Wort, das mir einfällt, Amen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das digitale Medienmagazin. Heute Abend, da wollen wir mit euch eine Brücke schlagen. Und zwar zwischen den TV-Nachrichten und Social Media. Das machen wir aber gleich erst, denn erstmal, da bleiben wir jetzt noch beim Radio. Letzte Woche, ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir auf den Medientagen München unsere 5 Audiothesen der Zukunft diskutieren lassen. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für eure ganzen guten und ja, wirklich sehr lobenden Kommentare auf Facebook und Twitter. Die Diskussion ums Radio auf den Medientagen, die ging aber auch neben dem Audiogipfel noch bei anderen Talks weiter, zum Beispiel rund um die Frage, wie hören wir eigentlich in Zukunft Audio und Radio? Wir bei Deutschlandfunk Nova sind ja seit eh und je ein Digitalradio-only. Ihr hört uns per DAB oder auch als Webstream. Das gute alte UKW-Radio, das ist zwar ziemlich analog, bestimmt die Radiowelt aber immer noch ziemlich deutlich. Trotzdem, den Einstieg in den Ausstieg hat in dieser Woche nicht nur Angela Merkel für ihre politische Karriere eingeläutet, sondern auch das Deutschlandradio für UKW in Deutschland. Seit einigen Wochen, da senden unsere Schwesterprogramme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur an 2 Standorten in Deutschland nicht mehr per UKW, sondern nur noch per DAB. Ausgeschaltet wurde ganz im Norden auf Helgoland und im Süden im Mittenwald. Was steckt dahinter? Daniel hat auf den Medientagen unseren Deutschlandradio-Intendanten Stefan Raue getroffen und gefragt, welche Gründe hinter dem Aus der UKW-Frequenzen an diesen Standorten stecken.
Ja, erstmal eine kaufmännische. Es ging darum, ob wir da weiter, also einen Vertrag fortsetzen. Und da haben wir uns überlegt, lohnt sich das finanziell? Ist das zu verantworten? Für einen sehr überschaubaren Kreis, wir reden von unter 1000 Haushalten bei der einzigen Hochseeinsel Deutschlands, Helgoland, und wir reden von rund 5000 Haushalten im Bereich Mittenwald, dort zweigleisig zu fahren, also UKW und DAB+. Und haben gesagt, jetzt lass uns das mal probieren, wir verzichten auf UKW, schalten UKW ab oder verzichten halt, ist ja der bessere Ausdruck, wir schalten ja nichts ab, und propagieren DAB+, und das mit einer öffentlichkeitswirksame Kampagne. Wir haben die Kommunen sehr früh in Kenntnis gesetzt. Wir machen dort sehr viel Bewerbung von DAB Plus in den Haushalten. Wir senden von dort, wir produzieren dort Sendungen auch, um die Sensibilität auch da herzustellen. Haben bis jetzt keine Wüstendrohungen gegen diese Entscheidung gehört. Das kann vielleicht noch kommen, dass der ein oder andere da enttäuscht ist. Ende Oktober wird abgeschaltet, also ist die UKW-Nutzung. Aber wir wollen es mal drauf ankommen lassen und mal schauen, was da passiert.
Ist das auch so eine Art Testlauf?
Also wir werden das genau auswerten, was das bedeutet und wie die Bürger, darauf kommt es ja an, wie die Bürger darauf reagieren und ob sie das annehmen. Wir wissen, dass andere das auch beobachten, was wir da treiben und wie die Nutzer darauf reagieren, die Hörer darauf reagieren. Es ist sehr, ich meine, wissen wir alle, wir reden von einer sehr überschaubaren Zahl von Haushalten. Wir reden nicht von einem Ballungsraum Rhein-Main oder Ruhrgebiet. Das wäre eine ganz andere Diskussion. Aber wir haben das für eine gute Möglichkeit gehalten, mal ein Zeichen zu setzen und mal zu sagen, uns ist ernst, auf auf Dauer werden wir diese Zweigleisigkeit nicht halten, vor allen Dingen nicht finanzieren können.
Wie wird das in der ARD gesehen? Haben Sie da Feedback bekommen?
Die gucken sich das, glaube ich, hier sind ja einige ARD-Kollegen dabei, die gucken sich das neugierig und wohlwollend an, glaube ich.
Wenn Sie das ganze Vorgehen grundsätzlich in die Digitalstrategie des Deutschlandfunks einordnen, wie sieht die aus?
Naja, die ist sehr klar. Ich habe ja eben schon gesagt, wir stellen schon fest im Hörfunkmarkt, dass wir es mit einer Spaltung, ist vielleicht ein bisschen sehr weitgehend, aber wir haben es schon mit einem geteilten Hörermarkt zu tun, der ein bisschen längs der Generationsgrenze geht, nämlich nonlinearer Nutzung, linearer Nutzung. Und nonlineare Nutzung boomt. Das muss man einfach sehen. Das ist eine tolle Entwicklung. Wir haben eine Vervierfachung der Nutzung unserer Audiothek. Das ist schon eine ganz tolle Entwicklung. Aber wir wissen eben auch, das ist ein ganz bestimmtes Publikum, das eine ganz andere Mediennutzung hat als das klassische Radiopublikum. Und das hängt sehr an linearen Angeboten. Das ist einmal eine technische Frage, dass ich auf diesen beiden Linien und auf diesen beiden Wegen weiter stark präsent sein muss. Das hat aber auch eine redaktionelle, eine Programmmacherperspektive, weil wir schon alle festgestellt haben, dass die Dinge, die in der nonlinearen Nutzung angenommen werden, anders sein müssen als die linearen Angebote. Es reicht nicht, eine Hörfunksendung aus dem linearen Angebot am Haken zu nehmen und in die Audiothek zu setzen. Das wird in der Regel nicht so angenommen, wie das der Hörer und wir als Programmmacher erwarten. Die wollen anders angesprochen werden. Podcasts haben eine ganz andere Dramaturgie. Insofern werden wir uns da vieles überlegen müssen. Da wird nicht das eine das andere ablösen, sondern wir werden zweigleisig mindestens fahren müssen. Also für uns heißt die Strategie ganz klar DAB Plus und Internet.
Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue über die Digitalstrategie unseres Hauses.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien?
Was mit Medien?
Sich sorgende Medienmagazin. Ach, der Daniel ist da. Toll.
Ich bin da, Herr Pähler. Guten Abend.
Ich liebe es.
Ich bin ein bisschen später gekommen.
Dass ich das mal sagen würde, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass mir das nochmal passieren würde. Aber das sich sorgende Medienmagazin stimmte deswegen tatsächlich in doppelter Hinsicht.
Ich habe das Studio gefunden. Ach. Ich bin hier in Hamburg umhergeirrt. Es gab ein kleines Durcheinander, aber jetzt ist alles gut. Ich bin in Hamburg, das hat einen guten Grund, weil wir uns im Prinzip Sorgen machen. Nicht wahr, Herr Pähler?
Ja, wir machen uns sehr Sorgen, denn wir fragen uns ein Stück weit, was nun? Ne? Merkel hat den Anfang ihres politischen Endes in dieser Woche angekündigt. Und während sich, ich glaube, alle Medien irgendwie auf die Frage konzentrieren, wer denn jetzt ihr Nachfolger wird, konzentrieren wir uns heute auf eine, wie wir finden, viel wichtigere Frage.
Was sollen die ganzen Nachrichtenartikel Berufskommentatoren denn jetzt kommentieren unter den Nachrichtenartikeln bei Facebook, bei Twitter und in den Kommentarspalten? Was kommt nach Merkel muss weg? Das sollte man durchaus ernst nehmen.
Gefühlt jeder dritte Kommentar, der endete ja eigentlich in der letzten Zeit immer oder bestand gar komplett aus Merkel muss weg. Jetzt geht sie zunächst mal als Parteivorsitzende und perspektivisch dann auch als Kanzlerin. Aber womit können die Kommentatoren sich jetzt beschäftigen? Wir helfen da gerne weiter.
Was kommt nach Merkel muss weg? Das weiß Patrick Weinhold, er ist Social Media Chef der Tagesschau und jetzt, deswegen die Tagesschau kommt aus Hamburg, deswegen bin ich auch hier jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Patrick.
Moin moin, wie man hier bei uns im Norden sagt.
Ah, moin. Schön habt ihr es hier, auch schöne Studios, sehr gut ausgeschildert.
Ich freue mich, dass das hier alles so wunderbar klappt heute Abend. Das ist doch was Schönes, dass wir jetzt in dieser geselligen Runde hier irgendwie über ein bisschen Social Media quatschen können und ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beisteuern.
Und es gibt so viel, worüber wir reden sollten. Lass uns erstmal mit Merkel muss weg anfangen. Wie haben denn die bisherigen Merkel muss weg Kommentatoren auf ihren Rückzug bisher reagiert?
Ja, wie immer, freudig bis erregt. Das ist das, was wir öfter sehen. Ich habe mal auch, weil du mir sagtest, dass ihr irgendwas mit Merkel muss wegmachen wollt, mir mal angeguckt, wie viel eigentlich zu Merkel so in unseren Kommentarspalten zu lesen ist. Und tatsächlich, man glaubt es kaum, ist es so, dass es im Prinzip unter jedem dritten Posting von uns mindestens einen Kommentar gibt, in dem das Wort Merkel vorkommt. Das sind so bei 20 Postings allein bei Facebook am Tag eine Menge Kommentare, die da zusammenkommen.
Diesen prozentualen Anteil hätte sie sich bei der Hessenwahl gewünscht.
Wahrscheinlich, ja genau. Ja. Aber ich meine, ja, du hast gefragt, Merkel jetzt möglicherweise irgendwann nicht mehr da, was kommt dann? Naja, es gibt ja auch noch 100.000 andere Themen, über die sich Menschen im Internet erregen, ja, und munter drauf loskommentieren.
Ich meine, wir gehen ja gerade etwas ironisch mit der Merkel-muss-weg-Bewegung um. Das hat ja auch einen ernsten Hintergedanken. Was steckt deiner Beobachtung nach dahinter?
Naja, es ist so, dass wir sehen, wie gesagt, bei diesem Thema insbesondere, dass die Stimmung ein Stück weit aufgeheizter wird, dass Menschen ihrem Frust, ihrem Unmut im Netz mittlerweile ungehemmt Lauf lassen. Das ist eine Sache, die wir jetzt seit einem guten Jahr, eineinhalb Jahren, so seit der Trump-Bewegung, die ist schon ein bisschen länger her, aber so, das schwappte so nach Deutschland rüber, dass man das Gefühl hatte, dass so diese natürliche Distanz, auch das sachliche Argumentieren ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt wird. Ich beschreibe das immer so schön als, ob ich es schön beschreibe, weiß ich nicht, aber es ist immer so, vorher haben wir irgendwie sehr viel Grau gesehen, sehr ausgewogene Kommentare. Das, was wir heute beobachten, ist sehr viel Schwarz und Weiß, also eine Polarisierung in den Meinungen. Was steckt dahinter? Sicherlich eine Unzufriedenheit. Es ist auch diese, was wir auch in der Politik sehen, diese, zumindest das, was sich die AfD auf ihre Fahnen schreibt, die Anti-Establishment-Bewegung. Darunter fallen auch wir etablierte Medien ein Stück weit. Und wir versuchen dem natürlich dann mit unseren Fakten, mit Argumenten und mit unseren Inhalten ein Stück weit entgegenzusetzen, ne?
Dann lass uns doch vielleicht tatsächlich bei dem Punkt auch genau bleiben, weil wir haben dich ja auch eingeladen heute Abend, weil wir ein Stück weit so eine Brücke schlagen wollen zwischen Deutschlands renommiertester TV-Nachrichtenmarke, der Tagesschau, und eben euren Social-Media-Aktivitäten. Bevor wir dann auch nachher nochmal drauf schauen, wie ihr eigentlich die verschiedenen Kanäle nutzt, lass uns genau doch mal bei diesem Thema Polarisierung, Thema Kommentare bleiben. Ist das auch tatsächlich eure größte Herausforderung bei allem, was ihr in Social Media macht?
Also, der Begriff Social Media beinhaltet ja Media auf der einen Seite und Social auf der anderen Seite. Wenn man das ernst nimmt, und ich würde sehr dafür werben wollen, auch im Hinblick darauf, dass eine Kollegin neulich sagte, wir sollten nicht mehr Social Media sagen, sondern von Plattformen sprechen, einfach weil es so viele Plattformen werden. Ich finde, mir geht ein Stück weit der Diskussion dabei verloren. Ich würde gerne bei dem Begriff Social bleiben, weil ja, du hast gefragt, ist das irgendwie eine wichtige Herausforderung oder eine eurer wichtigsten? Ich beantworte diese Frage ganz klipp und klar mit ja. Wir müssen uns Gedanken machen, mit wem wir es da zu tun haben, mit wem wir auch in einen Dialog treten wollen. Social Media hat die Art und Weise, wie wir Journalismus machen, ein Stück weit verändert. Wir senden nicht mehr nur, wir sind auch Empfänger von Botschaften geworden. Wir versuchen, einen Dialog auf Augenhöhe mit unseren Userinnen und Usern zu führen. Und deshalb halte ich das für ganz wichtig, da in der Diskussion, in dem Diskurs zu bleiben.
Aber sind so die Hater und Skeptiker, die ja auch wenn das vielleicht nominell eine Minderheit ist, die doch aber sehr laut unterwegs sind, überhaupt an Dialog interessiert. Also was ist deren Ziel? Warum tun die sich das selber an?
Meinungen zu vergiften. Eine Sache, die in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, wie ich finde. Wir haben neulich mal eine Analyse gemacht zu unserer Chemnitz-Berichterstattung, weil uns da so ein paar Ungereimtheiten aufgefallen sind in unseren Kommentarspalten, dass mehr als sonst Kommentare hochgevotet wurden, die normalerweise so im Unsichtbaren, also in sagen wir mal, einem von tausenden Kommentaren unter unseren Artikeln untergehen würden. Und plötzlich hatten wir eine Massenbewegung, die sehr kritisch mit der Medienberichterstattung umgegangen ist, oben. Wir haben daraufhin eine Ministudie sozusagen angestellt und dabei ist tatsächlich rausgekommen, dass wir es gar nicht mit echten Accounts dabei zu tun haben, mit Menschen, die hinter diesen Accounts sitzen, sondern dass auch sehr wohl auch bei Facebook manipulierte Seiten und Bots im Einsatz sind, die systematisch eben Meinungsmanipulation betreiben, indem sie Kommentare hochvoten. Und so ist es eben so, wie du sagst, es ist eine Minderheit. Ich finde auch, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die man immer wieder loswerden muss, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wie wenig Leute letztlich immer noch in den sozialen Netzen verglichen mit denen, die so mitsurfen, die lesen, die mal was teilen mit ihren Freunden sind, dann reden wir über eine Minderheit. Sie ist laut, sie ist manipulativ und wir müssen dem was entgegensetzen und versuchen das, und das war ja die Frage, indem wir dann, wenn wir sehen, dass Kommentare besonders viele Interaktionen hervorrufen, indem wir diese Kommentare ganz besonders redaktionell auch uns ansehen und dann eben gegebenenfalls in die Diskussion dort einsteigen.
Wie sehr hast du denn das Gefühl, dass diese Strategie tatsächlich, wie du sie gerade beschreibst, wie ihr mit Hass und Manipulation umgeht, dass die auch tatsächlich wirkt?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Oder, beziehungsweise die Frage ist berechtigt. Ob es wirkt, Jein. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir da sind, dass wir auch diesen Meinungen, die da kundgetan werden und offensichtlich falschen Fakten, Lügen, die verbreitet werden, etwas entgegenzusetzen haben. Ist das erfolgsversprechend? Nein, auf der anderen Seite, weil wir sehen, dass immer noch sozusagen, wenn hier systematisch gesteuert wird, durch den Einsatz von Bots auch, dass wir sehr, also ja, sehr wenig Mittel selber in der Hand haben, da auch, sagen wir mal, wirklich etwas effektiv zu tun. Mhm. Was wir gemacht haben, ist eine Aktion gestartet vor gut 2 Jahren, Sag's mir ins Gesicht hieß die, wo wir explizit Leute, die mit Hass, mit Wut unterwegs sind, angesprochen haben und unser Anliegen, unsere Arbeit im Prinzip transparent gemacht haben mit unserem Chefredakteur Kai Gnifke, der explizit die Hater aufgefordert hat, sich dem Dialog von Angesicht zu Angesicht zu stellen.
Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir so Kommentare durchlese, oft geht es gar nicht um die Ursprungsgeschichte, sondern es wird auch versucht, von einigen Leuten eigene Geschichten zu setzen. Ja. Kann das auch Einfluss auf eure Berichterstattung haben, also sei es irgendwie online oder vielleicht auch in den Fernsehnachrichten?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind zwei Teile in deiner Frage, die ich gerne beantworten würde. Du hast gefragt, was ist sozusagen, wenn ein Kommentar, der unter einem Posting erscheint, eigentlich nichts mit der Sache an sich zu tun hat. Wir haben sehr strenge und sehr strikte Community-Richtlinien, die wir auch deren Einhalt wir auch kontrollieren, weil es uns sehr wichtig ist, dass wir versuchen, trotz allem ein sachliches Diskussionsklima auf unseren Seiten in den Kommentarspalten zu haben. Einfach auch, weil es zu unserer Marke gehört, dass wir den Austausch, den Dialog, wie ich das vorhin sagte, irgendwie wollen mit unseren Usern. Und das ist uns wichtig, da treten wir ein dafür. Und andererseits aber, wenn es vermehrt Fragen gibt, beispielsweise zur Arbeit der Tagesschau, wie wählt ihr Nachrichten aus, ruft die Bundeskanzlerin bei euch an, dann versuchen wir diese Kommentare, die häufiger als ein-, zweimal vorkommen und immer wieder gestellt werden, aufzunehmen, sowohl zu unserer Arbeit als auch zu Themen. Aktuelles Beispiel hier der Migrationspakt. Mhm. Das ist sowas, was jetzt seit ein paar Wochen durch die Kommentarspalten geistert. Eine gesteuerte Migration, die jetzt durch die UN legitimiert werden soll. Wir nehmen das auf, geben das weiter an unsere Rechercheeinheit, den Faktenfinder in diesem Fall. Und die haben da jetzt gerade heute einen Artikel veröffentlicht, faktenbasiert. Und mit diesen Fakten versuchen wir eben dann auch den Kommentatoren ein bisschen Anregung für eine sachliche Diskussion zu geben.
Was mit Medien? Hier ist das erste deutsche Medienmagazin mit der Tagesschau.
Patrick Weinhold leitet das Social Media Team der Tagesschau, ist weiter bei uns zu Gast. Patrick, lass uns mal über die Wirkung von TV-Nachrichten im Netz sprechen. Ich glaube mal, einfach so das Video der 20 Uhr Tagesschau bei YouTube oder Facebook Watch hochzuladen, das reicht nicht, oder?
Das reicht nicht, kann aber auch mal funktionieren. Hängt vom Thema ab. Es gibt eben Themen, die sehr gesprächswertig sind und dadurch automatisch zu Kommentaren und Interaktionen und Teilungen führen. Aber nein, unsere Social-Media-Strategie ist das definitiv nicht.
Auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs?
Wir sind aktuell auf Twitter, auf Facebook, Instagram und YouTube unterwegs und betreiben auch noch einen Facebook-Messenger-Dienst. Novi heißt der, für das junge Angebot Funk.
Wenn du jetzt diese Palette tatsächlich mal so vor Augen führst, was wisst ihr denn so über eure Nutzer? Also wie unterscheiden sich auch der TV-Zuschauer vom Facebook-Nutzer, vom Twitter-Follower und vom Instagram-Liker?
Ja, da schauen wir mal aufs Alter. Das ist immer ganz spannend, wenn ich irgendwo über die Tagesschau erzähle, wie alt eigentlich unser Durchschnittszuschauer so ist um 20 Uhr.
So alt wie Herr Pähler, glaube ich, erst so der Durchschnitts-TV-Zuschauer. Ja,
wie alt ist denn der Durchschnittszuschauer?
Ein bisschen älter noch. Der ist nämlich mittlerweile schon 62 Jahre alt. Also fast 62,9, um genau zu sein. Ja, die Stimme klingt zumindest deutlich jünger.
Ja, ja, ja.
Nee, und mal im Ernst. Also das ist weniger als halb so alt wie unsere Social Media User. Die sind nämlich so um die 30, wenn man mal alle Plattformen sich anschaut. Natürlich nochmal zwischen den einzelnen Plattformen gibt es kleinere Unterschiede, aber sie sind eben deutlich jünger. Mhm. Auf allen Plattformen, die wir selbst betreiben, auch zum Beispiel bei tagesschau.de, liegt der Altersdurchschnitt so etwas über 40. Ja, und damit sieht man eben schon, dass wir hier im Prinzip es mit einem ganz anderen Publikum zu tun haben als mit dem TV-Zuschauer.
Was heißt denn das für die Aufbereitung der Inhalte?
Das heißt, dass wir einerseits gucken, dass wir, wir sind eine politische Nachrichtenmarke, ne? Und unser Anspruch ist, dass wir alle User in Deutschland, alle, also unsere Zielgruppe sind alle. Das heißt, wir können uns nicht fokussieren nur auf die 60-Jährigen, 40-Jährigen, sondern wir sind eben auch für junge Menschen da und wollen die mit Nachrichten versorgen. Und wir haben uns dann entschieden, natürlich vor einiger Zeit schon irgendwie in die sozialen Netze zu gehen, um genau da diese Altersgruppen auch zu erreichen, weil bis heute es eben wahnsinnig schwer fällt für so ein Medienunternehmen, diese jüngeren Leute auf seine eigenen Seiten mit interessanten Angeboten zu bringen. So, das heißt, wir nutzen sie ein Stück weit als Distributionsweg und bieten dort eben mobil optimierte, plattformoptimierte Formate an. Mhm. So ist unsere grundlegende Strategie.
Jetzt haben wir stark über das Alter gesprochen, aber Alter ist ja auch nicht alles. Also muss die Tagesschau denn wirklich überall sein? Ich meine, also Instagram steht ja nicht unbedingt für Weltnachrichten. Wozu brauche ich die Tagesschau dort?
Also, das ist auch eine ganz interessante Sache. Immer wenn, also Instagram ist ja ursprünglich die Fotoplattform oder die Plattform für Urlaubsfotos, dann Urlaubsvideos. So, warum ist ein Nachrichtenanbieter dort? Ganz einfach, da würde ich jetzt doch wieder übers Alter kommen, weil die sind eben da, die jungen Leute. Und sie wollen dort auch, weil sie diese Plattform. Ein Großteil der Nutzungszeit, die Menschen heute im Internet verbringen, verbringen sie eben in sozialen Netzen. Das heißt, ihr ganzes Umfeld ist dort irgendwie aktiv und wir glauben als Nachrichtenanbieter, dass wir da eben auch sein sollten und bieten dort den Menschen, versorgen sie im Prinzip mit Nachrichten. Und das funktioniert. Und wenn wir bei uns Besuchergruppen haben, jüngere Leute, Schüler und Studentinnen und Studierende, besser gesagt, dann ist es immer so, dass bei uns wir gefragt werden, Mensch, ihr macht da jetzt ja irgendwie so spannende Sachen, immer mal so Seitenblicke auf News, personalisierte Geschichten auf Instagram. Wo ist eigentlich die klassische TV-Nachricht? Wo ist das, was das relevante Thema, wo ist mein Nachrichtenüberblick? Und da zucken wir immer so ein Stück weit zusammen, weil wir eben gelernt haben, in den letzten Jahren diese Plattformlogiken ein Stück weit auch zu adaptieren, politische Nachrichten zu bieten, aber doch eben mit einem besonderen Ansatz für Instagram, einem ästhetischen Ansatz in dem Fall. Das heißt, wir kommen dort, wir erzählen Nachrichten über das Bild vor allem und über die starken Bilder. So. Und wir lernen jetzt, und das ist zum Beispiel was wir bei Instagram Stories jetzt demnächst ausprobieren werden, dass durchaus auch dort eine Art Nachricht, Mini-Nachrichtenüberblick gefragt wird. Und das wollen wir jetzt auch mal versuchen, dort anzubieten, wenngleich wir eben lange so von der Philosophie her eher bei der Plattformlogik waren, denn wirklich zu sagen, wir bieten da jetzt, sagen wir mal, die Tagesschau 20 Uhr in modern. Mhm. So.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Da ist jetzt auf einmal eine neue Plattform. Mhm. Wie erschließt ihr da eine Strategie dafür? Also was sind da so die Fragen, die ihr euch stellt?
Naja, wir gucken erstmal, gibt es eine relevante Gruppe an Menschen, die dort aktiv sind? Wie alt sind diese Menschen? Also wir betreiben sehr, sehr genau irgendwie Nutzungsforschung. Wir gucken dann, passt unsere Marke in dieses Umfeld? Spannende Frage übrigens bei Snapchat. Da haben wir neulich eine Kooperation mit einer Uni hier in Hamburg gehabt und uns analysieren lassen, ob das ein Umfeld auch für die Tagesschau ist. Und die kommen zu einem ganz klaren Ergebnis, nein. Die Leute sind da zwar, die jungen Leute, und du erreichst sie auch immer wieder über so themenbezogene Projektarbeit, mehr oder weniger. Also dafür würde es sich dann lohnen zu investieren. Aber im Großen und Ganzen wollen Leute Snapchat nicht für Nachrichten nutzen. Das war das klare Fazit dieser Studie. Und wir haben uns dann entschieden, eben beispielsweise ein Vertikalformat, einen vertikalen Nachrichtenüberblick eher für Instagram anzubieten. Auch aus technischen Gründen, weil es eben viel einfacher ist. Snapchat ist ja eine eigene Infrastruktur, eine eigene technische Infrastruktur. Ich produziere etwas auf Snapchat für Snapchat. Bei Instagram habe ich noch die Möglichkeit, ein Vertikalformat anzubieten und auch noch für andere Ausspielwege nutzbar zu machen.
Aber so
erschließen wir uns das.
Das heißt aber, ich höre trotzdem raus, also weil du auch vorhin beschrieben hast, wie ihr lernt und auch eure Strategie anpasst. Also wenn ihr heute sagt, ihr macht Snapchat nicht, heißt das nicht zwingend, dass ihr in 3 Jahren möglicherweise nicht doch nochmal zu einer anderen Entscheidung kommt. Also da seid ihr schon auch weiterhin nah dran, vermutlich.
Das müssen wir sein, genau. Also das wäre schlicht falsch, heute zu sagen, wir werden niemals auf Snapchat gehen. Für das Jahr 2018, das ja jetzt bald zu Ende ist, können wir das definitiv sagen, dass es für uns jetzt im Moment keine Priorität hat. Wir haben vorhin über Community-Arbeit gesprochen, die so mit Blick auf 2019 für uns wichtiger werden wird, weil es einfach eine Herzensangelegenheit ist und eine Sache, wo wir kräftig investieren wollen. Und wir investieren gerade in YouTube und machen da eine neue Strategie.
Wie wird die aussehen?
Wir wollen dort Menschen neben den tagesaktuellen Nachrichten mehr mit Hintergründen, Einordnungen, Vertiefungen versorgen. Haben uns auch dafür, auch das nochmal die Frage aufnehmend irgendwie angeschaut, wie funktioniert eigentlich Konsum auf einer Plattform? Also wie gelangen die Inhalte zu den Usern? Und bei YouTube als größte Videoplattform in Deutschland und zweitgrößte Suchmaschine der Welt, da wissen wir selber, weil man vielleicht zu Hause schon mal wie ich einen Geschirrspüler repariert hat und ein Tutorial gesucht hat, dass Leute eben über diese Suchfunktion auf Inhalte stoßen. Und da ist es sehr schwierig, wenn ich mir vorstelle, heute passiert irgendwo was in der Welt, mit wenigen Ausnahmen, die Breaking News Fälle, die sozusagen in allen Kanälen relevant sind, so suchen die Menschen nicht nach speziellem tagesaktuellen News-Content. Wonach sie aber suchen ist, zum Beispiel die grundlegenden Fragen zum Syrien-Konflikt. Ja. Was ist da eigentlich los in Syrien? Wie ist der Stand da? Sie fragen den Grundlegendes zum Nahost-Konflikt ab. Was wir lernen dadurch oder bei Wahlen, Erststimme, was ist das überhaupt? Und daraus werden wir jetzt oder leiten wir gerade unsere Strategie ab, Erklärformate anzubieten, die wir versuchen wollen, mit tagesaktuellen Nachrichten zu verknüpfen.
Über die Erklärformate lass uns da auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht können wir jetzt nochmal erstmal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bei euch bekommen. Wie sieht es bei euch im Social Media Team aus? Also wie sieht so ein typischer Social Media Tag bei der Tagesschau aus?
Ja, ein typischer Tag ist schwierig. Wir versuchen es natürlich, wir sind ja bei der Tagesschau. Nichts ohne Workflows, die man versucht, irgendwie jeden Tag anzuwenden. Nee, aber mal Spaß beiseite. Also wir sind ein Team aus mittlerweile, wenn ich den Messenger dazu zähle, aus 13 Leuten, die am Tag Social Media für die Tagesschau machen. Da gibt es einen Planer, der Inhalte vorplant für den nächsten Tag und für die kommenden Tage. Wochentage, Jahrestage, all sowas, was irgendwie eine Relevanz haben könnte. Dann gibt es einen Chef vom Dienst, einen Dienstleiter, der über die Inhalte und der Abnahme organisiert, über Inhalte entscheidet. Dann haben wir Posting-Schichten und wir haben explizite Videoschichten. Einerseits eine News-Schicht für digitale Nachrichtenformate, Kurzvideos. Und wir haben eben unsere Web-Videoschicht, die explizit für unsere Social-Ausspielwege versucht, Angänge, Aspekte in Nachrichten zu finden, die Diskussionen entfachen können, die Dinge personalisieren können, weil wir ja eben gelernt haben, dass die Logik, wie Nachrichten an Menschen kommen, eben eine andere ist als im Fernsehen.
Und
wie sieht es aus jetzt bei uns? Genau, also am Tag, wir bekommen die Agenturen auch, wir haben viele Besprechungen auch mit dem TV-Team, um zu gucken, was machen die, was machen wir, wir tauschen uns aus und dann entscheiden wir uns beispielsweise für ein Thema. Dann geht es zurück an unseren Social Desk, an unseren Arbeitsplatz, wo wir mit unseren Kollegen sitzen und dann diskutieren wir, wie gehen wir dieses Thema an, was könnte der richtige Ausspielweg dafür sein, welchen Aspekt wollen wir betonen. Ich sagte ja, zwischen den Ausspielwegen unterscheiden wir. Man kann nicht sagen, Twitter ist gleich Instagram. Twitter will sehr, sehr schnell News, auch sehr frontal. Instagram, sagte ich, der ästhetische Ansatz. Facebook hingegen Diskussionen. Facebook selbst bezeichnet das immer so schön als Meaningful Interactions. Wir haben vorhin gelernt, irgendwie Meaningful. Naja, aber zumindest Gesprächswertigkeit da eher im Fokus so. Und diese Pyramide zwischen sozusagen Relevanz, Gesprächswert und Ästhetik versuchen wir in Einklang zu bringen. Und wenn wir uns dann für ein Thema entschieden haben und für die Plattform, dann fragen wir uns noch, welches Format nehmen wir? Wir haben für jeden einzelnen Fall im Prinzip eigene Formate definiert. Stell dir das vor wie so ein Kochbuch, in das du schaust und entscheidest dich da jetzt für ein Gericht, für ein Format, was wir haben. Einerseits, andererseits, ein kurz erklärt, Zahl des Tages, um es mal ganz plastisch zu machen. So. Und dieses Kochbuch soll unseren Redakteurinnen und Redakteuren ermöglichen, auch ein Stück weit kreativ zu werden. In Formaten, die schon erfolgversprechend sind an sich.
Vor einigen Tagen gab es ja einen etwas größeren Aufreger mal wieder rund um Facebook in Sachen Statistiken bei den Videoabrufen, dass die da nicht stimmten. So aus Dokumenten eines Rechtsstreits ging ja so hervor, dass die durchschnittliche Guckzeit der User viel höher angegeben war, als das wohl in der Realität war. Sehr ärgerlich natürlich nicht nur für die Werbetreibende, vor allen Dingen auch für die Medienmacher. Die haben ja ihre ganzen Teams darauf abgestellt, sogar Leute eingestellt, irgendwo auch zum Teil was abgebaut, damit da Ressourcen frei werden. Wie hast du diesen Fall beobachtet? Was für ein Gefühl gehst du da raus?
Ja, mittlerweile ein bisschen mit Stirnrunzeln, muss ich sagen. Überrascht hat es mich nicht, denn wir sind inzwischen ja vieles gewohnt mit Cambridge Analytica, mit dem, was Facebook schon in der Vergangenheit öfter versucht hat, an uns Medienmacher zu kommunizieren, wie wir denn unsere Strategien bestmöglich für Facebook ausrichten. Ich muss gestehen, ganz selbstkritisch, dass wir sehr, sehr lange auch bei der Tagesschau uns auf Facebook wohlgefühlt haben, für Facebook auch Inhalte produziert haben und auch am Platz, sagen wir mal, wenn man Diskussionen um Inhalte geführt hat, Facebook schon eine Priorität hatte. Das ist auch das Medium mit der größten Reichweite, um es mal gleich wieder zu rechtfertigen, warum wir das gemacht haben. Nichtsdestotrotz hat ja auch mit den Reichweiteneinbrüchen, die wir seit mehr als einem Jahr schon beobachten, dort als Nachrichtenanbieter, ein Umdenken begonnen bei uns. Und das führt jetzt dazu, dass wir eben uns viel breiter aufstellen, schon seit einiger Zeit. Insofern schockt uns jetzt diese neue Umfrage oder beziehungsweise diese neuen Veröffentlichungen schocken uns nicht. Mhm. Es ist nur ein Grund mehr, eben sich breit aufzustellen, sich nicht abhängig zu machen von einer Plattform.
Ich hab so den Eindruck, dass mit dieser Erkenntnis seid ihr ja nicht ganz alleine. Also viele Medienmacher scheinen auch das gerade irgendwie zu realisieren. Es ist eben nicht immer klug, auf die nächste Sau zu setzen, die Facebook gerade durchs Social Media Dorf treibt. Also ist das auch eine Empfehlung vielleicht, die du auch anderen mitgeben würdest, sagen, macht euer Ding und guckt genau hin?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer wichtig zu wissen, was man selber ist, was die Marke, für die man arbeitet, repräsentiert und auch wer man selber sein möchte. Das gilt genauso in den Kommentaren, in der Community-Arbeit. Also was macht meine Marke aus? Wo kann ich meine Power, die ich habe, die ich vielleicht aus dem Linearen schöpfe, wie die Tagesschau, mit ihrem politischen Markenkern, wo kann ich die unterbringen und wie kann ich sie unterbringen? Und nein, wir haben nicht wegen Facebook auf Video im Digitalen gesetzt. Wir sind als Tagesschau 1952 mit einem Bewegtbildangebot gestanden. Video war schon eher da als Facebook. Genau. Und es ist für uns auch nur konsequent, diesen Videoweg weiterzuführen, eben auf verschiedenen Plattformen. Und das würde ich anderen auch empfehlen, gerade wenn ich beobachte, was sich bei Facebook tut.
Ja.
Bloß nicht abhängig machen von einem Konzern. Selber die Stärken suchen.
Es wird ja gerade schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben. So in der letzten Nacht oder in der Nacht zu gestern, so war das, hat Mark Zuckerberg parallel zu den Quartalszahlen seines Konzerns auch dieses berühmte Community-Update veröffentlicht, also neues Facebook-Posting. Darin beschreibt er, wie die Menschen immer weniger Lust haben, Dinge öffentlich zu teilen und lieber Dinge privat teilen. Einmal im Messenger, aber auch eben in den Stories. Das ist ja, hast ja auch schon gerade drüber gesprochen, die Funktion, die Facebook von Snapchat sich geliehen hat. Ja, also kurze Video- und Fotosequenzen veröffentlichen, die nach 24 Stunden wieder verschwinden. Gerade bei Instagram ist das ein echt großer Boom. Wie siehst du diese Entwicklung, dass jetzt auf einmal hier da auf so Facebook den Fokus darauf legt?
Also unsere Tagesschau-App hat schon vor 1,5 Jahren den Fokus auch auf Vertikalvideo gelegt. Ich glaube, es ist nur konsequent. Wir können das ja bei uns selber mal beobachten, wenn wir mit einem Smartphone unterwegs sind, also dem Endgerät im Prinzip von im Jahr 2018, zumindest wenn wir unterwegs sind, mobil, in der Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, wohin auch immer. Wir haben das Smartphone ja ständig dabei. Mal ganz im Ernst, wer von uns dreht denn dieses Smartphone irgendwie auf 16:9 Format? So, das tun wir nicht. Und da ist es nur, glaube ich, logisch, dass man entdeckt oder dass immer mehr Anbieter auch darauf setzen, letztlich die Gänze des Bildschirms auszunutzen. So. Und dass das jetzt auf allen Plattformen gemacht wird, bei WhatsApp gibt es ja auch mittlerweile das Status-Update. Instagram hat das, ich glaube, Facebook als Konzern, als Konzern auch, der hinter WhatsApp, Instagram, Facebook steht. Ich glaube ehrlich gesagt, die versuchen sich gerade ein Stück weit zu finden und im Moment auf allen Plattformen das zu probieren und am Ende sich für die Plattform zu entscheiden, wo es am besten funktioniert.
Und was glaubst du, was bedeutet das für den Newsfeed bei Facebook?
Dass er prinzipiell jetzt auch mit den Stories, die ja eben oben sehr, sehr prominent angezeigt werden, zunächst mal ein Stück weit unwichtiger wird in der Priorität, weil eben viele, ich weiß nicht, ob du das bei dir selbst auch beobachtest, aber wenn man eben durch Facebook geht, die Stories oben, die sprechen einen sofort an, ne? Mhm. Also da, die sind sehr, sehr prominent auf der Seite. Ich glaube aber trotzdem, je mehr Leute dann auch wieder diese Stories nutzen werden, umso mehr kommt man zu dem Problem, wie priorisiert man auch als Facebook so, und dann wird man wieder gucken, dass vielleicht auch Stories irgendwann mal in einem Newsfeed aufgehen oder wie auch immer, irgendeine Form von Priorisierung muss es dort geben.
Ich bin mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, denn bei Instagram nutzen es wirklich viele, das merkt man auch, ne? Bei Facebook habe ich immer das Eindruck, da werden mir die Stories so ein bisschen aufgedrängt, auch beim Veröffentlichen. Wir bleiben dran, Patrick Weinhold, herzlichen Dank für deinen Besuch heute, er leitet das Social Media Team bei der Tagesschau, schön, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.
Auf jeden Fall.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.